Knapp ein Fünftel aller Aktionäre in Deutschland sind schon ETF-Sparer. Tendenz steigend. Letztes Jahr hat das Vorvermögen auf dem elektronischen Handelsplatz der deutschen Börse mit handelbaren ETFs einen neuen Höchststand erreicht. Gerade bei Jüngeren und Einsteigern sind ETFs beliebt, weil es einfache Produkte sind. Das stimmt grundsätzlich auch. Trotzdem wollen wir uns jetzt mal damit beschäftigen, wieso die Prozesse im Hintergrund laufen.
Bei traditionellen Investmentfonds ist die Sache ja ziemlich klar. Ein Fondsmanager sucht nach einer Strategie attraktive Aktien aus und vermeidet unattraktive. Damit versucht er, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Bei einem ETF gibt es aber gar keinen Fondsmanager, der jeden Morgen neu entscheidet, welche Papiere er kauft und verkauft. Er bildet einfach passiv einen Börsenindex ab, wie es im Börsensprech heißt. Aber was steckt genau dahinter? Wie funktioniert das Ganze technisch? Wer ist daran beteiligt? Und was ist überhaupt ein Börsenindex?
Das klären wir in dieser Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannweiler und Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD Audiothek. Wir wissen, diese Folge kann ein bisschen trockener werden. Es kommen viele Fachbegriffe vor und manchmal ist auch nicht alles so leicht zu verstehen. Aber es lohnt sich, weil es einfach so wichtig ist, dass wir verstehen, was eigentlich mit unserem Geld passiert. Um es uns etwas einfacher zu machen und nicht so ganz trocken, stellen wir uns doch den Maschinenraum eines Schiffes vor. Und bevor ein Schiff in einem Gewässer umherschippert, liegt es erstmal in einem Hafen. Dieser Hafen stellt in unserem Bild die Börse dar. Dort können Passagiere, die auf dem Schiff mitfahren wollen, Tickets dafür kaufen. Übertragen auf ETFs ist dieses Ticket ein Anteil an einem ETF. Und der Anleger, also ihr, kauft es mit eurem Geld.
Ganz grundsätzlich, ein Anleger stellt am Finanzmarkt mit seinem Geld einem Unternehmen Kapital zur Verfügung. Entweder in Form von Eigenkapital, also über Aktien, oder in Form von Fremdkapital, also über Anleihen. Mit diesem Kapital können die etwa 9000 börsennotierten Unternehmen ihre Güter und Dienstleistungen produzieren. Sie können in neue Maschinen, Gebäude oder was auch immer investieren. Dafür, dass der Anleger dieses Kapital bereitstellt, erhält er eine Vergütung. Das ist seine Rendite. Und zwar in Form von Dividenden und Kurssteigerungen oder Zinsen. In einem Fonds werden die Geldbeträge vieler einzelner Privatanleger gebündelt.
Gut, gehen wir doch mal weiter in unserem Schiffsbild. Das Tickethäuschen, wo die Passagiere ihre Eintrittskarten für das Schiff kaufen können, ist der Broker. Dazu mehr in Folge 5. Meistens hat ein Schiff ein festes Ziel, das es ansteuern will. Wo das Ziel liegt und über welche Route es erreicht werden soll, das plant der Kapitän und seine Crew. Im übertragenen Sinne auf ETFs bezogen ist das der jeweilige ETF-Anbieter, der den ETF erstellt und verwaltet. Große Anbieter sind zum Beispiel die Deutsche Bank mit ihrer Marke X-Trackers, Amundi, Vanguard, UBS oder Invesco. Und einer der größten der Branche ist die amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock, die über ihre Marke iShares weltweit rund 1400 ETFs vertreibt. In Europa beträgt der Marktanteil 36%. Und allein in Deutschland gibt es 630 ETFs nur von iShares. Tendenz steigt. Denn besonders seit der Corona-Krise 2020 wurden ETFs immer beliebter, erklärt Verena Heming, die bei BlackRock für den Vertrieb an digitale Geschäftspartner wie Online-Banken oder Broker zuständig ist.
Es lag tatsächlich daran, dass viele während der Corona-Zeit beispielsweise nicht ins Büro mussten, mehr zu Hause waren, vielleicht auch mehr Zeit hatten, sich mal mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen, was man sonst gerne mal auf die lange Bank geschoben hatte. Und zweitens natürlich auch, es sind viele Ausgaben weggefallen. Man konnte nicht mehr ins Restaurant, man konnte nicht mehr wegfliegen. Das heißt, es war auch irgendwo etwas mehr Geld zur Verfügung, auch wenn natürlich die Umstände nicht so schön waren.
Ergänzen könnte man noch, dass die Banken und Broker seit ein paar Jahren immer digitaler und günstiger geworden sind. Mittlerweile gibt es sogar kostenlose Depots und Sparpläne. Man kann ETFs einfach am PC oder per Smartphone-App kaufen und wieder verkaufen. Laut BlackRock sind vor allem Aktien-ETFs bei Anlegern sehr beliebt.
Kommen wir jetzt aber mal zu der Frage, was ein ETF-Anbieter genau macht. Im Maschinenraum ETF spielen sie eine ganz entscheidende Rolle. Sie sind nämlich dafür verantwortlich, dass Privatanleger überhaupt erst in Börsenindizes investieren können.
Denn man muss wissen, ein Index ist im Endeffekt nur eine theoretische Liste. Man kann nicht direkt als Anleger in einen Index investieren. Das heißt, ich brauche ein Vehikel, ein Produkt drumherum, um das Ganze investierbar zu machen. Das heißt, wir schauen uns diese Indexliste an und versuchen dann, diese Indexliste nachzubauen, kaufen entsprechend die beispielsweise Aktienwerte in der bestimmten Konstellation, wie sie der Indexanbieter vorgeschrieben hat, und bündeln das Ganze in einen ETF. Dann kann man das Ganze börsenlisten lassen, dann gibt es eine Wertpapier-Kennnummer und nach einigen Wochen oder Monaten der ganzen Erstellung dieser ETFs kann dann das Wertpapier tatsächlich an der Börse gehandelt werden.
Okay, das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Was überhaupt ist ein Index?
Ein Börsenindex ist wie ein Kochrezept für eine Gemüsesuppe. Es gibt eine Liste von Zutaten und die dazugehörigen Mengenangaben. Ähnlich wie bei der Suppe besteht ein Börsenindex aus verschiedenen Aktien von Unternehmen, die unterschiedlich gewichtet sind. Um die Suppe nun zu kochen, müsst ihr die Zutaten in einer bestimmten Reihenfolge und nach einem bestimmten Verfahren zubereiten. Ein Börsenindex wird ebenfalls nach bestimmten Regeln berechnet. Der Indexwert gibt euch eine Vorstellung von der allgemeinen Performance und dem Zustand eines bestimmten Anlagemarktes über die Zeit. So wie die Qualität und Menge der einzelnen Gemüsearten den Geschmack der Suppe beeinflussen, beeinflusst die Kursentwicklung jedes Unternehmens den Wert des Index.
Nochmal kurz zusammengefasst, ein Index bildet ab und ist somit ein Barometer für ein bestimmtes Marktsegment. Der DAX zum Beispiel repräsentiert die 40 größten deutschen Unternehmen an der Börse. Andere Indizes zeigen die Entwicklung von bestimmten Branchen, Regionen, Ländern oder Themen wie künstliche Intelligenz, klimafreundliche Energie oder Gesundheit. Es gibt inzwischen mehr als 3 Millionen Börsenindizes.
Das klingt nach ganz schön vielen. Wenn man sich aber überlegt, dass es so gut wie jeden Index in verschiedensten Währungsvarianten gibt, dann kann man es sich schon eher vorstellen. Also den MSCI World zum Beispiel gibt es in Euro, in Dollar und vielleicht noch in einer Version mit Währungssicherung. Das wären dann ja schon 3 Varianten. Außerdem gibt es ja noch die ganzen unterschiedlichen Anbieter. Vielleicht gibt es dazu noch Versionen mit Nachhaltigkeitskriterien. Dann unterscheiden sich die Indizes häufig noch durch die Berechnung, die Berücksichtigung von Dividenden, Steuersatz und so weiter. Und da haben wir andere Finanzprodukte wie Anleihen, Rohstoffe, Immobilien oder sogar Kunst noch gar nicht mitgezählt, die ebenfalls Indizes haben.
Gehen wir noch einmal Schritt für Schritt durch und übertragen es auf unser Schiff. Über den Ticketverkauf am Hafen geht das Geld der Passagiere, also der Anleger an der Börse, an den Kapitän und seine Crew, den ETF-Anbieter. Der plant die Route und überlegt sich, welchen Börsenindex er nachbilden will, zum Beispiel den DAX. Anschließend werden die Maschinen installiert und der Tank des Schiffes vollgeladen, um die Strecke auch wirklich zurücklegen zu können.
Das bedeutet, der ETF-Anbieter kauft die speziellen Produkte, die der Börsenindex beinhaltet, also zum Beispiel Aktien. Wichtig für euch zu wissen ist, der Anbieter, zum Beispiel BlackRock, der kauft die Aktien zwar und nutzt dabei eine Depotbank als Lager, sie gehören aber weiterhin euch als Anleger. Der ETF-Anbieter verwahrt sie lediglich als eine Art Treuhänder. Dazu kommt, dass ETFs als Sondervermögen gelten. Das bedeutet, sie gehören nicht zur Insolvenzmasse des jeweiligen Unternehmens. Oder anders gesagt, wenn euer ETF-Anbieter pleite geht, sind eure Aktien nicht davon betroffen. Dazu aber später mehr. Gehen wir jetzt mal auf unserer Schiffsreise etwas weiter. Wenn alle Maschinen im Maschinenraum funktionieren und die Crew startbereit ist, dann kann es losgehen. Wenn der ETF-Anbieter also den Börsenindex abgebildet hat, dann können die Anleger Anteile kaufen und verkaufen. Aber was heißt das konkret, abbilden? Wie funktioniert das?
Der ETF-Anbieter stellt mit einem ETF exakt die Performance des Index nach. Das kann auf verschiedene Arten geschehen. Es gibt nämlich unterschiedliche Methoden der Nachbildung. Auf Börsendeutsch Replikation. Bei der physischen Replikation setzt sich der ETF 1:1 aus den Originalaktien des Index zusammen. Das entspricht der Idee von John Bogle, dem ETF-Pionier, über den wir in Folge 1 schon viel gehört haben. Der Anbieter gewichtet also die Aktien der Unternehmen wie im Index nach dem Börsenwert, also die Anzahl der Aktien im Umlauf mal den Preis, und kauft diese dann nach. Das nennt man Vollreplikation. Oft ist allerdings auch die physische Replikation optimiert bzw. teilrepliziert.
Wegen der schwankenden Börsenwerte und Gewichtungen bei großen Indizes, wie zum Beispiel dem MSCI World, kauft der ETF-Anbieter dabei nur einen gewissen Teil der Aktien, zum Beispiel nur die ersten 80%, weil die für einen Großteil der Performance verantwortlich sind und der Rest der Unternehmen kaum eine Rolle spielt. Im Fachjargon wird das Ganze als Sampling bezeichnet. Ein Computerprogramm optimiert die Auswahl, indem es einen Aktienkorb mit nahezu identischer Kursentwicklung baut. Dieser Korb wird dann physisch repliziert, was mit Blick auf die Zahl der Papiere Kosten und Aufwand spart. Gerade bei Anleihen sind die ETFs häufig gesampled, da viele Anleihen eben nicht immer verfügbar sind.
Dann gibt es noch die sogenannte synthetische Replikation. Dabei wird der Index durch Tauschgeschäfte, sogenannte Swaps, des ETF-Anbieters mit anderen Banken künstlich nachgestellt. Das heißt, Aktien werden mit anderen Aktien getauscht, um die exakt gleiche Wertentwicklung zu erreichen wie der Index. Der Aktienkorb, den der Anleger dann besitzt, kann komplett anders aussehen als der eigentliche Index. Ein ETF auf den DAX könnte also zum Beispiel keinen einzigen deutschen Konzern enthalten. Stattdessen verspricht die Gegenseite nur, dass man die gleiche Rendite bekommt, die auch der DAX erzielt. Wie sie das hinbekommen, ist egal. Was zählt, ist nur das Ergebnis. Und das muss Tag für Tag gecheckt werden.
Das ist ein ganz schön kompliziertes Produkt. Und da jetzt plötzlich auch drei Parteien mit beteiligt sind, gibt es da auch ein anderes Risiko als bei physischen ETFs. Das ist mittlerweile zwar abgesichert, aber es ist eben trotzdem ein Risiko. Darauf gehen wir in Folge 4 nochmal genauer ein.
Die Art der Replikation wirkt sich übrigens oft auf die Gebühren aus, die man als Anleger zahlen muss, wenn man einen ETF kauft. Synthetische ETFs, also die künstlich nachgestellten, sind manchmal günstiger, eben weil sie nicht den kompletten Korb an Aktien abbilden und weil die ETF-Anbieter sie nicht entsprechend 1:1 nachkaufen müssen. Allerdings werden auch bei physischen ETFs Kosten gespart, nämlich dadurch, dass die ETF-Anbieter die gekauften Wertpapiere teilweise aus dem Sondervermögen an Hedgefonds verleihen. Damit streichen sie zusätzliche Erträge ein und können dadurch die Gebühren senken.
Wo wir schon beim Thema Preis sind. Der ist bei ETFs auch davon abhängig, wie komplex ein ETF zusammengestellt wird. Je besonderer, desto mehr Research ist nötig und desto teurer wird er. Außerdem sind spezielle Aktien schwerer zu bekommen. Auch die Konkurrenz ist entscheidend. Bei großen Indizes wie dem MSCI World gibt es natürlich total viele Anbieter, die ETFs darauf verkaufen wollen. Und durch diesen Wettbewerb versucht jeder der günstigste zu sein, damit Kunden ihn auch kaufen. Dazu wird der Preis noch bestimmt durch das Volumen des ETFs. Weitere Gebühren wie Aufwendungen fürs Management und Transaktionskosten sowie Steuern für den ETF-Anbieter. Verena Heming von BlackRock beschreibt, wie die Kosten für den Privatanleger so verteilt sind.
Wenn man sich mal den Ablauf eines Trades, ja, einer Kauforder anschaut, sind natürlich verschiedene Parteien beteiligt. Es gibt dort direkte Kosten, es gibt, man sagt auch indirekte Kosten. Ich möchte jetzt nicht sagen versteckte Kosten, aber indirekt, die jetzt nicht direkt über eine Rechnung dem Anleger gezeigt werden. Und der ETF-Anbieter verdient an der sogenannten TER oder Total Exchange Rate bzw. Gesamtkostenquote, von denen wir dann wiederum beispielsweise auch Indexanbieter und sonstige Kostenblöcke auch bezahlen müssen. Und der Endanleger muss, je nachdem, wo er sein Depot hat, bei einer Online-Bank, normalen Bank, auch Broker, dort eventuell Depotgebühren zahlen, muss eventuell für die Kauforder, für die Kauftransaktion auch noch bezahlen. Da gibt es aber mittlerweile verschiedene sehr günstige Anbieter, die man sich raussuchen kann.
Genaueres zu Kosten und worauf man dabei als Verbraucher achten sollte, klären wir übrigens noch in Folge 5. Wenn sich der ETF-Anbieter dann entschieden hat, mit welcher Methode er einen Index abbildet, muss er noch entscheiden, an welchen Börsen der ETF gelistet sein soll.
Also wir müssen ganz proaktiv, wenn wir einen neuen ETF herausbringen, überlegen, wird der an Xetra gelistet oder nur in London oder in der Schweiz? Und wie sieht es auch mit regionalen Börsen aus und digitalen Börsen, die wir hier haben? Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Interesse, den ETF möglichst verfügbar zu machen, an möglichst viele Börsenplätze zu bringen. Das wiederum hat aber natürlich auch Listingkosten. Da muss man dann als ETF-Anbieter auch so ein bisschen überlegen, wie stehen da auch Kosten im Verhältnis? Was macht Sinn? Aber grundsätzlich haben wir ein Interesse daran, den ETF überall verfügbar zu machen. Was dann letztendlich die Situation angeht, welche Börsenplätze mit einer Bank oder Broker zusammenarbeiten oder welchen Börsenplatz sich der Endkunde, der Privatanleger aussucht, damit haben wir dann wiederum nichts zu tun.
Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Schiff. Wie wir ja schon geklärt haben, ist die Route der Reise der jeweilige Index. Die Methodik hinter einem Index, sprich wer sich zusammensetzt, wer ihn berechnet und in welchen Abständen er aktualisiert wird, kommt dabei von einem Indexanbieter. Bisher haben wir immer von den großen gehört wie Dow Jones oder MSCI. Aber es gibt natürlich auch kleinere, wie zum Beispiel Solactive. Das Unternehmen aus Frankfurt hat insgesamt mehr als 30.000 Indizes erstellt und verwaltet diese. Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer bei Solactive, erklärt uns das Geschäftsmodell eines Indexanbieters so.
Ich bin ein Dienstleister. Ich versuche zu helfen, dass der jeweilige ETF-Anbieter den ETF auflegen und dann am Ende für Investoren zur Verfügung stellen kann. Das heißt, meine Vertragskonstellation, meine Interaktion ist typischerweise mit dem Produktteam bei einem ETF-Anbieter, die aus ihrer Sicht eben für die Auflage des ETFs die benötigten Bestandteile, Zutaten, wenn sie so wollen, zusammenbauen und ich liefere diese Zutat, an der Stelle den Index und die Indexdaten, damit am Ende als Gesamtprodukt ein ETF aufgelegt und angeboten werden kann von entsprechend meinem Kunden an, sei es ein Privatanleger oder institutionelle Investoren.
Die Daten dafür besorgt sich der Indexanbieter wiederum bei den Börsen und er bezahlt sie auch dafür. Der große Teil der Selective-Kunden sind Banken und Investmentbanken, die bedienen wiederum professionelle Anleger wie Pensionskassen oder Versicherungen. Solche maßgeschneiderten Indizes sind für Privatanleger gar nicht sichtbar. Sie sind also im Internet nicht zu finden. Selective entwickelt viele Indizes auf Wunsch von Banken, die ein spezifisches Segment abbilden wollen. Gleichzeitig erstellt die Firma aber auch breitere, standardisierte Börsenindizes.
Die haben zum Beispiel den Selective Germany Index aufgelegt, der ähnlich wie der DAX die Aktienentwicklung in Deutschland abbildet. ETF-Anbieter bilden diesen Index dann nach und zahlen für die Bereitstellung und Nutzung der Daten eine Lizenzgebühr. Wie das Geschäft zwischen den Parteien abläuft, kann ganz unterschiedlich sein, sagt Verena Heming von BlackRock.
Sowohl der Indexanbieter hat eigene Ideen, betreibt Marktresearch, beobachtet Trends, wie verändert sich die Welt und macht sich Gedanken, kann man diese Themen in einen Index verpacken? Genauso haben wir als ETF-Anbieter auch eigene Produktteams, Research-Abteilungen, die auch den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu schauen, was passiert denn eigentlich in der gesamten Welt, wie verändert sich der Markt? Gibt es Themen, die spannend sind, in die man auch investieren könnte? Also es muss natürlich irgendwo greifbar sein, dass es Unternehmen gibt, die an diesem Trend partizipieren, um dann diese in einen ETF zum Beispiel zu stecken.
Solange diese Ideen keine Nischenprodukte sind, kann es sich lohnen, das alles zu bündeln und dann mit dem Indexanbieter in den Austausch zu gehen. Die Indexerstellung kann bei einem Index, der einen größeren Markt abbilden soll und damit nicht so schwer zu entwickeln ist, schnell gehen. Das dauert dann oft nur einen Tag, sagt Timo Pfeiffer von Selective. Für aufwendigere Indizes, die zum Beispiel bestimmte Themen abdecken sollen, braucht das Team allerdings manchmal auch mehrere Wochen.
Das können Sie sich so vorstellen, ich denke jetzt mal als einen Filterprozess, wo ich zuerst sehr, sehr breit anfasse, also wenn wir im Aktiensegment bleiben, alle Aktien der Welt. Dann reduziere ich das typischerweise über eine Methodik zu sagen, Aktien aus bestimmten Ländern, Aktien aus bestimmten Größensegmenten oder ein typischer Filter ist Größenkriterien, also Marktkapitalisierung von einem Unternehmen oder auch Liquidität, also wie viel dieser Aktien, wie viel von diesem Unternehmen wird denn tagtäglich an der Börse gehandelt.
Ein weiterer Aspekt in dem Auswahlprozess ist die Frage, in welcher Branche die Firmen unterwegs sind. Bei Themenindizes, zum Beispiel Thema künstliche Intelligenz, werden vor allem Unternehmen aus der Technologiebranche aktiv sein. Bei erneuerbarer Energie aus der Energiewirtschaft. Diese Selektion wird auch schon bei existierenden Indizes kontinuierlich überprüft. Meistens quartalsweise oder alle 6 Monate. Die Methodik muss der Indexanbieter und auch der ETF-Anbieter transparent für alle Anleger sichtbar veröffentlichen. Und der letzte Schritt bei der Erstellung eines Börsenindex ist in der Regel die Gewichtung. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Am häufigsten wird nach der Marktkapitalisierung, also dem Börsenwert, gewichtet. Es gibt aber auch noch ganz andere Kriterien.
Beispielsweise, ich gewichte nach Größe, allerdings darf ein einzelner Bestandteil nicht mehr als beispielsweise 5% oder 10% haben. Also ich mache einen Deckel auf eine einzelne Gewichtung. Speziell bei Technologiethemen kann ich so vermeiden, ein Übergewicht zu einzelnen Positionen, den Nvidias, den Apples dieser Welt zu haben. Da gibt es aber im Prinzip keine Limite, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Natürlich muss die jeweilige Gewichtungsmethodik sinnvoll sein. Weiteres Beispiel ist, ich kann einen breiten Länderindex nehmen. Also ich nehme die größten 500 Titel in den USA, gewichte die aber nicht standardmäßig nach ihrer Größe, sondern ich biete die 500 größten Titel in den USA gleichgewichtet an. Damit reduziere ich natürlich den Einfluss der großen dominanten Unternehmen und erhöhe die Relevanz der Titel 400 bis 500, also setze einen stärkeren Fokus auf die vermeintlich kleineren Titel rein nach Marktkapitalisierung.
Welche Unternehmen in einem Index landen und wie stark die gewichtet werden, wird also von Mitarbeitern des Indexanbieters entschieden, entweder im Austausch mit seinen Kunden oder auch eigenständig. Ist der Index dann einmal erstellt, läuft er automatisch weiter und sein Wert wird zum Beispiel alle 15 Sekunden aktualisiert. Die Berechnung wird über eine entsprechende Datenbank gemacht, natürlich mit einer speziellen Software. Jedes Quartal werden die Indizes dann auf die Gewichtung hin überprüft und die Unternehmen nochmal selektiert. Dann muss auch das Portfolio-Team des ETF-Anbieters den neuen Katalog nachbauen. Das wird auch Rebalancing genannt.
Übertragen auf unser Schiff überwachen die Mechaniker den Maschinenraum und die Crew des Kapitäns checkt, ob sich das Schiff noch auf der richtigen Route befindet. Genauso stellen die Mitarbeiter des ETF-Anbieters sicher, dass die Anteile im ETF auch die Performance des Index genau nachbilden und führen bei Bedarf Anpassungen durch.
Übrigens können Unternehmen wie Solactive einfach selbst entscheiden, wann sie einen neuen Index auflegen. Die Indizes müssen nicht einzeln zugelassen werden, weil die Anbieter als Ganzes kontrolliert werden. Sie unterliegen der europäischen Benchmark-Regulierung. Das ist eine Art Führerschein, die ein Unternehmen braucht, um als Anbieter aktiv zu sein und neue Indizes zu erstellen. Ziel der Verordnung ist es, sicherzustellen, dass Indizes, die in der EU definiert und verwendet werden, robust, zuverlässig, repräsentativ und zweckmäßig sind und nicht manipuliert werden. Das könnte das Vertrauen am Finanzmarkt untergraben und die Realwirtschaft verzerren. Okay, jetzt haben wir auch beleuchtet, was ein Indexanbieter so treibt. Dann können wir auch jetzt das Bild der Schiffsreise zu Ende malen.
Klar. Also, am Ende der Reise, wenn alles im Maschinenraum und an Deck funktioniert hat, kommen die Passagiere an ihrem Ziel an. Bei ETFs ist das dann der Ertrag oder die Rendite. Die setzt sich vor allem aus den Kurssteigerungen zusammen. Wenn die Aktien in einem ETF an Wert gewinnen, dann steigt auch der Wert des ETFs. Das Prinzip ist Angebot und Nachfrage. Dazu kommen noch die Dividenden, also die Gewinnausschüttungen der Unternehmen. Allerdings werden die nicht bei jedem ETF an die Privatanleger auch ausgezahlt. Das kommt dann auf die sogenannte Ertragsverwendung an.
Es gibt ausschüttende ETFs. Dabei werden die Dividenden, die meisten Unternehmen einmal im Jahr ausschütten, als Geldsumme auf das Konto des Anlegers gezahlt. Und es gibt thesaurierende ETFs. Dabei werden die Ausschüttungen direkt wieder in neue ETF-Anteile investiert. Der Vorteil für Inhaber von thesaurierenden ETFs: die Dividenden dümpeln nicht auf einem Verrechnungskonto oder werden ausgegeben. Eine Art Selbstdisziplinierung des Sparens. Ein wichtiger Begriff dabei ist der Zinseszinseffekt.
Der Zinseszinseffekt beschreibt das Prinzip, wie euer Geld wächst, wenn ihr Zinsen auf euer Kapital erhaltet und diese Zinsen wiederum Zinsen erwirtschaften. Ein einfaches Beispiel. Stellt euch vor, ihr legt 1.000 Euro auf ein Sparkonto mit einem jährlichen Zinssatz von 5%. Ja, hohe Zinsen, aber leichter zu rechnen. Also, am Ende des ersten Jahres erhaltet ihr 5% Zinsen auf eure 1.000 Euro. Das sind 50 Euro. Ihr habt jetzt also insgesamt 1.050 Euro auf eurem Konto. Im zweiten Jahr erhaltet ihr wieder 5% Zinsen, aber diesmal auf 1.050 Euro. Das sind 52,50 Euro. Ihr habt jetzt also insgesamt 1.102,50 Euro auf dem Konto. Und so geht es Jahr für Jahr weiter. Wenn ihr immer nur 5% auf 1.000 Euro bekommen hättet, hättet ihr nach 20 Jahren 2.000 Euro auf dem Konto. Weil ihr aber in jedem Jahr auch Zinsen auf die Zinsen bekommt, habt ihr am Ende ungefähr 2.650 Euro. Euer Geld wächst also immer schneller, je länger ihr es auf dem Konto lasst. Genau das ist der Zinseszinseffekt.
Ein thesaurierender ETF ist im Zweifel also rentabler, weil die Dividenden direkt mitverzinst werden und sich das Geld dadurch schneller mehrt. Natürlich könntet ihr die Dividenden als Anleger auch einfach selbst wieder anlegen, aber das ist natürlich umständlich und ihr müsstet noch einmal eine extra Transaktionsgebühr zahlen.
Es gibt natürlich auch Vorteile bei den ausschüttenden ETFs und das sind die laufenden Einnahmen für den Anleger. Dabei spielt doch die emotionale Komponente eine Rolle, denn man sieht die Rendite nicht nur in Zahlen, sondern auch auf dem eigenen Konto. Bei den meisten ETFs könnt ihr zwischen beiden Varianten entscheiden. Aber wie entscheidet der ETF-Anbieter, welche Ertragsverwendung sinnvoller ist?
Die Entscheidung wird von unseren Produktteams getroffen, meistens auch auf Basis, in welchen Ländern dieser ETF verfügbar gemacht werden soll, ob es in diesen Ländern besondere Präferenzen der Anleger gibt, die vielleicht lieber ausschüttende oder thesaurierende ETFs haben, oder auch wie die steuerliche Situation in den Ländern aussieht. Ich habe mir nochmal unser Buch angeschaut. Wir sind hier tatsächlich fast hälftig aufgeteilt, was thesaurierende und ausschüttende ETFs angeht.
So, jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte im Maschinenraum-ETF abgehakt. Und damit auch rund um das Thema Schiff. Nur ein paar kleinere Dinge wären vielleicht noch zu klären. Da wäre einmal das Thema Sicherheit an Deck. Also bei ETFs die rechtliche Struktur.
Oh ja. Arbeitssicherheit ist natürlich auf jedem Schiff und in jedem Maschinenraum eine große Sache. ETFs fallen in Deutschland unter das Kapitalanlagegesetzbuch. Danach ist, das haben wir schon mal erwähnt, das Geld der Anleger in ETFs eine Art Treuhandvermögen. Es ist somit vom Vermögen der Fondsgesellschaft und auch vom Vermögen der anderen ETFs getrennt. Das Unternehmen ist nicht Eigentümer des Geldes, sondern nur Verwalter und darf es daher auch nicht zu anderen Zwecken verwenden.
BlackRock kann sich mit dem eingesammelten Geld jetzt also keine Yacht kaufen, auf die Bahamas verschwinden. Phew. Außerdem ist das Geld der Anleger bei einer Pleite oder bei Verlusten des ETF-Anbieters geschützt. Als Sondervermögen bleibt es vom Vermögen des Unternehmens getrennt. Ich bin weiterhin Besitzer des ETFs und meine Anteile dürfen nicht an Gläubiger weitergegeben werden.
Ein Aspekt, auf den wir in der nächsten Folge noch einmal detaillierter schauen wollen, sind die Vorkehrungen bei synthetischen ETFs. Dort werden die Aktien ja nicht 1:1 gekauft, sondern die Performance wird durch Tauschgeschäfte mit anderen Finanzinstituten erreicht. Dafür gibt es bestimmte Verpflichtungen und Sicherheiten. Aber neben der Sicherheit ist natürlich auch die Abfahrtszeit bei so einer Schiffsfahrt auch relevant. Wann können ETFs denn eigentlich gehandelt werden? Kurz gesagt, fast immer.
ETFs werden natürlich von den ETF-Anbietern an verschiedenen Börsen gelistet. Und es gibt natürlich rund um den Globus verschiedene Börsen, die auch verschiedene Öffnungszeiten haben und meistens auch am Abend schließen und am Wochenende auch. Aber darüber hat man theoretisch eine Kette an verschiedenen Börsen, sodass zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt mindestens eine Börse auf der Welt geöffnet hat, die vielleicht einen und denselben ETF listen. Was man aber nicht vergessen darf, als Anleger kauft man seine ETFs nicht direkt an der Börse, sondern zwischengeschaltet ist zum Beispiel die eigene Hausbank oder ein Broker. Und diese Banken und Broker arbeiten wiederum auch mit verschiedenen Börsen zusammen, nicht mit allen, teilweise auch nur mit einer, sodass dann Bank und Broker an die Öffnungszeiten dieser einen Börse angelehnt oder abhängig sind.
Sagt Verena Heming von BlackRock. Warum es trotzdem wichtig sein kann, wann und an welcher Börse Privatanleger handeln, Stichwort Liquidität, Handelskosten, Spreads, das erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen.
Das war es auch schon wieder mit dieser Folge und dem Maschinenraum ETF. Trotz der vielen Fachbegriffe und trockenen Passagen hoffen wir, dass ihr etwas besser versteht, wie ETFs eigentlich funktionieren und welche Player dabei im Hintergrund eine Rolle spielen. Und falls ihr es doch wieder vergessen solltet, denkt einfach immer an eine Fahrt mit einem Schiff. Bis zum nächsten Mal.
Schickt uns eure Anregungen doch gerne per Mail an goldinasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. What the Wirtschaft von Deutschlandfunk Nova. Der ist für alle, die Lust auf Wirtschaftsthemen haben, sich aber oft einfach denken, was ist da jetzt schon wieder los und es nochmal ganz genau wissen wollen. Es geht um all die Fragen, die schnell hinter den großen Wirtschaftsnews verschwinden und darum, wie Wirtschaft uns alle selbst betrifft. Neue Folgen findet ihr jeden zweiten Donnerstag, zum Beispiel auf deutschlandfunknova.de und in der DLF-Audiothek-App. Gold und Asche, Projekt ETF, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannweiler. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Hosts Antonia Mannweiler und Andreas Braun.